Der Jörg und ich haben uns eben köstlich amüsiert darüber, wie Gott sehr kleine Dinge gebrauchen kann. Also wir haben gehört, dass Gott ein Virus gebrauchen kann. Das ist im Zeugnis von Samuel zum Ausdruck gekommen. Die Corona-Zeit war für ihn verändert, aber dass Gott Buchläuse gebraucht, das haben wir noch nie gehört. Aber man lernt nie aus. Also ja, Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten. Wir werden heute von einem Mann lesen, der auch ein Buch gekauft hat. Ich vermute mal, da waren keine Buchläuse drin, aber das Buch wurde dann gebraucht von Gott, um zu ihm zu reden. Und ihr könnt mit mir die Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte im Kapitel 8. Wenn in der Bibel eine Sache zum ersten Mal erwähnt wird, dann hat sie meistens eine besondere Bedeutung. Und dann wird sie auch oft ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und was wir hier lesen ab Vers 26 war die erste Taufe eines Nicht-Juden. Es war damals in der Geschichte des Volkes Gottes eine bedeutsame Sache, war damals stark unterschieden zwischen Juden und eben Nicht-Juden. Jesus war Jude, er war zu den Juden gekommen, er hatte das Evangelium zuerst und ausschließlich den Juden verkündigt. Dann ging dieses Evangelium weiter, auch natürlich über die Grenzen hinaus und erreichte alle Völker, wie auch Deutsche oder Griechen. Ja, das ist sehr schön. Und jetzt ist eben diese Geschichte als erste Taufe eines Nichtjuden beschrieben. Ich lese die Geschichte einmal vor, Kapitel 8, Apostelgeschichte, ab Vers 26. Aber ein Engel des Herrn sprach zu Philippus: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Da stand er auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der für alle Finanzen verantwortlich war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun reiste er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sagte: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle, die er las, war folgende: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht aufgetan. In seiner Erniedrigung ist sein Gericht aufgehoben. Wer wird aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da fragte der Kämmerer den Philippus: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus zu reden, und ausgehend von dieser Schriftstelle predigte er ihm Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sagte der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich getauft werde? Philippus aber sagte: Glaubst du von ganzem Herzen? Dann ist es erlaubt. Er antwortete: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und beide stiegen ins Wasser hinein, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herauskamen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er aber zog seine Straße fröhlich. Philippus aber wurde zu Aschdod gefunden, und er zog umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Ich möchte auf einige Dinge hinweisen. Das Erste: dieser Kämmerer hört das Evangelium. Und Gott gebraucht dazu ganz verschiedene Elemente, die aber fast immer vorkommen. Einmal, er gebraucht Gottes Wort. Dieser Kämmerer liest in der Schriftrolle, er versteht nicht, aber er macht sich Gedanken darüber. Er beschäftigt sich mit Gottes Wort. Und zweitens, was auch oft geschieht, ist, dass Gott einen Menschen gebraucht, um anderen Menschen den Weg zum Heil zu zeigen, hier dem Philippus. Wir sehen also, dass Gott immer den entscheidenden Anteil daran hat, dass ein Mensch mit Jesus Christus in Berührung kommt und gerettet wird. Aber die Verantwortung des Menschen gehört auch dazu, die ist nicht aufgehoben. Dieser Mann war immer nach Jerusalem gekommen, um anzubeten, mit welchen Fragen er da kam, ob er die Schriftrolle von Jesaja dort schon mitgebracht hat, auf der Hinreise schon las, vielleicht in Jerusalem Antworten suchte auf seine theologischen Fragen und nicht gefunden hatte, das wissen wir nicht. Aber er war offensichtlich ein Suchender. Er stellte sich Fragen, er setzte sich mit dem Wort Gottes auseinander. Und dann begegnet ihm Philippus und verkündigt ihm das Evangelium anhand eines Bibeltextes, der zu der Zeit etwa 700 Jahre alt war und in dieser Schriftrolle von Jesaja aufgeschrieben war. Die Bedeutung von Gottes Wort, wenn ein Mensch Jesus begegnet, können wir nicht hoch genug einschätzen. Gott gebraucht immer wieder neu sein Wort, um sich Menschen zu bezeugen, dass Menschen ihn kennenlernen. Wir lesen mal im Römerbrief, so kommt der Glaube aus der Predigt, also Philippus hat eine Predigt gehalten und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und das gebraucht Gott auch hier ganz klassisch, also Gottes Wort, dass Gott einen Boten gebraucht, um das Wort Gottes weiterzutragen und es braucht auch die Verantwortlichkeit des Menschen. Und als jetzt der Philippus mit dem Kämmerer diesen Bibeltext bespricht und mit ihm den ganzen Abschnitt sicherlich in seinem Zusammenhang predigt, um ihm Jesus zu verkündigen, dass er begreift, wer Jesus ist, da hat er ihn auf die ganz wesentlichen Dinge hinweisen können. Und ich blätter mal zurück in den Propheten Jesaja, so wie ihn damals die beiden Männer gelesen haben, wir eben in Deutsch und sie in Hebräisch. Und da heißt es im Vers 3 über Jesus, das wurde dann dem Kämmerer klargemacht, dass der Prophet nicht von sich selber sprach, sondern von Jesus, dem Sohn Gottes. Er war der Allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht geachtet. Jesus wird das Opferlamm und er leidet in einer so schrecklichen Weise, dass es nicht anzusehen war. Er wird beschrieben als der, der unsere Schuld trug. In Vers 4 lesen wir weiter, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Philippus erklärt diesem Mann, Jesus starb wegen deiner Schuld, wegen deiner Sünde. Und vielleicht hat dieser Mann gefragt, ja Sünde, was ist denn Sünde in meinem Leben? Und wenn wir dann weiterlesen, dann wird es deutlich, denn im Vers 6 sagt der prophetische Text, wir gingen alle in der Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das heißt, die Sünde, von der hier der Text spricht, ist, dass Menschen ihren eigenen Weg gingen und ihr Leben selbst prägten und bestimmten. Ich glaube, es war Frank Sinatra, der ein Lied gesungen hat, I did it my way. Ich habe mich erinnert, dass Gerhard Schröder, unser früherer Bundeskanzler, das sich zum Abschied gewünscht hat, als er als Bundeskanzler zurücktrat. Und ich dachte, was für ein Programm. Ich meine das nicht sehr positiv. I did it my way. Und genau das ist die Sünde des Menschen. Ich habe es auf meine Weise gemacht. Ich lebe, wie es mir gefällt. Das hat auch später mal ein kleines Mädchen in Schweden gesungen, die zu einer Ikone vieler Kinder wurde. Ja, ich lebe so, wie es mir gefällt. So hat schon Pippi Langstrumpf gesungen. Und was da so humorvoll klingt vielleicht, ist eigentlich sehr tragisch Gott gegenüber, wenn Menschen ihren Weg wählen und ihr Leben führen und das tun, was sie für richtig halten, was sie wollen. Das ist die Sünde, von der Gott spricht. Und dann heißt es weiter von Jesus im Vers 7 hier in Jesaja 53, als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das für seinen Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Jesus wird beschrieben als der, der willentlich die Strafe auf sich nahm, die wir eigentlich zu tragen gehabt hätten. Und er wehrt sich nicht und er holt sich keine Hilfe, obwohl er es hätte können. Und das, was er schon vor Grundlegung der Welt seinem Vater zugesagt hat, ich will das Lamm werden, das die Welt, die Sünde der Welt hinwegträgt, das hat Jesus hier getan. Die nächsten Verse sind ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich will auch nicht sicher sagen, dass ich sie in jedem Detail gut verstehe. Aber wenn es hier heißt, aus Bedrängnis und Gericht wurde er genommen, dann ist das auch ein Zeichen dafür, Jesus wurde auferweckt. Er blieb nicht im Tod. Er war ja nicht nur gekommen, um für die Sünde der Menschheit zu sterben, sondern seine Auferstehung war so wichtig, damit wir wissen können, Gott hat sein Opfer wirklich angenommen und Jesus lebt. Wir haben es nicht mit einem vergangenen Gott zu tun. Er blieb nicht im Tod. Später wird er Petrus predigen, dass es unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Und er wurde entrückt zum Vater, um jetzt für uns zu beten und für uns vor dem Vater zu stehen. Und er wurde als das Lamm Gottes von Gott benutzt, um für unsere Schuld zu sterben, eben die Schuld, I did it my way. Ich habe mein eigenes Leben geführt, wir gingen in der Irre, wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg. Das war das Evangelium, das ihm gepredigt wurde. Und das muss eine Wirkung gehabt haben in diesem Mann, die beeindruckend war. Denn wenn wir weiterlesen, jetzt in unserem Text, zurück in der Apostelgeschichte im Kapitel 8, da heißt es im Vers 36, als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser, da sagte der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert es, dass ich getauft werde? Ich weiß nicht, ob Philippus ihm was von Taufe gesagt hat. Es wird uns ja nicht näher berichtet, was er genau gesagt hat, aber irgendwas muss er verstanden haben. Und er sagt, ich wünschte, getauft zu werden. Das heißt, er trifft mit seinem Herzen eine Entscheidung. Ich möchte diesem Jesus glauben. Ich möchte diesem Jesus gehören. Er trifft mit seinem Herzen eine Entscheidung und er äußert es auch mit seinem Mund. Denn als der Philippus ihn fragte, glaubst du von ganzem Herzen? Da sagte er und legt ein Glaubensbekenntnis ab, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er trifft also mit seinem Herzen eine Entscheidung und bekennt sie mit seinem Mund. Das war das, was wir später lesen würden, vom Apostel Paulus aufgeschrieben im Kapitel 10 des Römerbriefes, Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zur Errettung. Und der Petrus und der Samuel, die haben das jetzt wirklich direkt getan, indem sie hier standen. Wir konnten ihre Worte hören und die anderen vier, die haben natürlich auch bekannt, auch wenn ihr Wort dann uns in geschriebener Form zugänglich gemacht wird. Wir bekennen mit unserem Mund das, was in unserem Herzen geschehen ist. Ich glaube an Jesus. Und das hat mich im Nachdenken wieder sehr beeindruckt. Manchmal haben wir hohe Ansprüche an uns selbst, auch als Christen. Und der Samuel hat uns gesagt, dass er an seinen eigenen Ansprüchen immer wieder gescheitert ist. Es geschieht fast allen Christen. Und deswegen war es für mich so beeindruckend, dass er hier einfach dieses Zeugnis ablegt. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. All das, was du, Philippus, mir eben gesagt hast über Jesus, über die Sünde und dass er das Lamm Gottes geworden ist und dass er sich hat schlagen lassen und dass das von Gott so gedacht war. Und dass er auferstanden ist und lebt, das ist meine Hoffnung. Philippus, ich kann dir nicht viel versprechen. Er hat nicht gesagt, ich verspreche heute feierlich, dass ich ein besserer Mensch werde. Er hat auch nicht gesagt, ich bekenne hier feierlich, dass ich jetzt Missionar werde in der ganzen Welt. Was der Kirchengeschichte nach dieser Mann tatsächlich geworden sein soll. Sondern er sagt einfach, ich glaube, dass Jesus der ist, der mich rettet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der das getan hat. Ich setze meine ganze Hoffnung auf ihn, was anderes habe ich heute in der Taufe nicht zu bekennen und ihr sechs habt auch nicht mehr zu bringen, als dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der sein Leben für euch gegeben hat. Ich glaube, konnte er sagen, Ich glaube das, was Gott gesagt hat über meine Schuld, dass ich mein eigenes Leben geführt habe, meinen Weg gegangen bin. Ich glaube, dass Jesus Christus das Lamm Gottes wurde. Und ich glaube, was der Jesaja auch schreibt, dass ich dadurch Frieden mit Gott habe. Und das war's, was er bekannte in der Taufe. Ich glaube, das heißt, ich setze mein Vertrauen auf ihn. Ich halte ihn für vertrauenswürdig. Ich halte ihn für wahr. Ich stehe mit leeren Händen vor ihm. Ich habe ihm nichts zu bringen. Ich kann ihm nichts vorweisen. Ich kann ihm nicht beweisen, dass ich besser werden kann. Aber eines kann ich klar tun. Ich kann glauben. Ich kann meine Hoffnung auf ihn setzen. Glaube heißt, mit leeren Händen vor Gott zu stehen und ihm Empfang zu nehmen, was er getan hat. Das Glauben. Und da bleibt nichts zum Rühmen übrig, dann werden wir keine Glaubenshelden, sondern einfach Menschen, die von Jesus gerettet sind. Der Glaube ist der Tenor seines Bekenntnisses. Der Philippus hat ihn nicht gefragt, willst du jetzt allen Schriften genau gehorchen? Willst du jetzt auch viel spenden? Willst du die Sünde besiegen? Das hat ihn alles nicht gefragt. Er hat ihn nur gefragt, glaubst du? Setzt du dein Vertrauen auf Jesus? Setzt du dein Vertrauen darauf, dass du dich nicht selber retten kannst, sondern dass dir alles geschenkt werden muss und geschenkt worden ist, an dem Tag, an dem Jesus am Kreuz starb und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Kein anderer kann uns retten und versöhnen und befreien und erneuern als Jesus. Und dieser Moment, den wünsche ich jedem Menschen, der auch hier in diesem Raum ist, dass er seine eigene Schuld erkennt. I did it my way. Ich habe mein Leben geführt und ich habe meinen Weg als den richtigen anerkannt. Und dass wir mit dieser Schuld vor Jesus kommen und ihm dafür danken, dass er für diese Schuld ans Kreuz gegangen ist und unsere Strafe trug. Und dass wir jetzt sagen, Jesus, ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du mir vergeben hast und ich glaube dir, dass du mich neu machen kannst. Mehr haben wir nicht zu bringen. Er nur kann uns neu machen. Das ist alles, was wir zu bekennen haben. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dieser Mann hier, dieser Kämmerer, der erlebt eine große Freude, denn es heißt am letzten Vers, dass er, im Vers 39, als sie aber aus dem Wasser herauskamen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er aber zog seine Straße fröhlich. Da war es in ihm passiert. Was hat ihn denn so fröhlich gemacht? Ich kann ihn ja nicht interviewen, aber aus dem Text kann ich entnehmen, einfach dieser Glaube, Jesus ist mein Leben. Er ist der, auf den ich meine Hoffnung setzen kann. Und das hat ihn fröhlich gemacht. Und dann ging er seine Straße und wie ich es schon angedeutet habe, die Kirchengeschichte sagt, dass er zum Gründer einer Gemeinde in Äthiopien wurde und Missionar wurde bis nach Arabien und bis nach Sri Lanka und dass er den Märtyrertod gestorben sein soll. Das hat Gott aus dieser kleinen Geschichte gemacht, wo ein Mann keine großen Versprechen ablegte, wo er sich nicht selber überfordert hat, sondern einfach Jesus glaubte. Und er lässt sich auf sein Zeugnis hin taufen. Das war auch eine äußere Handlung, wie wir sie heute auch machen. Das hat Jesus so eingerichtet. Warum genau, wird letztlich sein Geheimnis bleiben. Man könnte ja Jesus vielleicht auch nachfolgen ohne Taufe, ohne untergetaucht zu werden im Wasser. Aber er hat es so festgelegt und darauf liegt immer großer Segen. Ich habe das selbst in meinem Leben erfahren, als ich nach einigen Jahren das Hin und Her dieses Zeugnis geben durfte, Jesus ist der Sohn Gottes auch für mich. Da war das eine ungeheure Bekräftigung für mein Glaubensleben. Warum? Nicht, weil ich ein tolles Versprechen abgegeben hatte, sondern einfach getan hatte, was Jesus gesagt hat. Und wenn wir unser Leben führen nach dem Willen Gottes, ist das immer auch unter Gottes Segen. Taufe bedeutet, ich gebe Antwort auf das, was Jesus getan hat. Wir nehmen seine Tat als Grundlage und nehmen sie im Glauben für uns in Anspruch. Punkt. Mehr ist das nicht. Wir geben keine großen Versprechen ab. Wir können am Tag der Taufe noch keine großen Glaubenstaten aufweisen. Aber wir nehmen an, dass so wie der Kämmerer zur Buße geführt wurde, als er diesen Text aus Jesaja las, und zum Glauben an Jesus, dass er für seine Schuld bezahlt hat, dass das die Grundlage ist. Und wenn ihr nachher in dieses Wasser hinuntersteigt, dann, ich weiß nicht, was ihr dann so genau denken werdet. Ja, manchem dreht sich dann der Kopf und ist so ein bisschen aufgeregt. Und ja, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Aber wenn ihr zu Hause nochmal in Ruhe nachdenkt, was habe ich denn heute gemacht? Dann dürft ihr daran denken, als ich da hineinstieg, habe ich mich mit Jesus identifiziert, mit seinem Tod, weil er an meiner Stelle starb. Deswegen freut es mich immer, dass das Kreuz direkt über den Taufbecken ist. Ich weiß nicht mehr, ob wir das damals bewusst so gemacht haben, aber es ist nun mal so. Dass ihr, wenn ihr in dieses Wasser hinuntersteigt, sagt, ich identifiziere mich mit Jesus. Das, was da geschehen ist, das ist an meiner Stelle geschehen. Eigentlich hätte ich da hängen müssen. Und indem ich in dieses Wasser hinuntersteige, bekenne ich, Jesus hat meine Schuld bezahlt. Ich identifiziere mich mit dem Lamm Gottes und weiß deswegen aber auch, mir ist vergeben. Er hat bezahlt. Ich muss es nicht nur einmal tun. Er ist mein Erlöser. Ich darf Vergebung empfangen durch seine Gnade. Aber ihr kommt ja auch aus dem Wasser wieder raus und damit zeigt ihr, ich identifiziere mich mit der Auferstehung von Jesus, der mir ewiges Leben schenkt. So wie Jesus ewig ist, so darf ich auch für Ewigkeit bei ihm leben. Und, was uns der Horst auch vorhin gelesen hat, ich darf wissen, das, was ich jetzt lebe, das lebe ich nicht in meiner eigenen moralischen Kraft. So, jetzt habe ich mich taufen lassen, jetzt muss ich aber richtig ernst machen und richtig Gas geben. Nein, sondern ich tue das im Vertrauen auf den Herrn, der auferstanden ist und lebt und der in mir auch leben will. Und dem darf ich vertrauen. Das war das ganze Thema von Philippus und dem Kämmerer. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Da war nur einer das Thema, nicht ich bin und ich sage und ich will und ich entscheide und ich werde und ich gebe dir Versprechen, sondern das Thema war Jesus. Als die zwei an dieses Wasser kommen, das Gespräch war anscheinend an einem Punkt, wo nichts mehr zu sagen war, alles gesagt war. Der Kämmerer das Nötige verstanden hatte und sie sahen diesen Tümpel oder was immer sie da vorfanden. Da guckt der Kämmerer so aus seinem Wagen raus, guckt auf das Wasser und sagt, sag mal Philippus, was hindert es eigentlich, dass ich mich taufen lasse? Muss noch irgendwas anderes geschehen? Ist noch eine andere Hürde zu nehmen? Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Ich möchte diese Frage auch manchem von uns stellen. Was hindert dich, dich taufen zu lassen? Mancher ist hier, der diesen Schritt des Glaubens, der Taufe, nicht gegangen ist bisher. Aus ganz verschiedenen Gründen. Und es mag Zweifel geben an der Notwendigkeit oder dass es für mich jetzt richtig ist. Da mag es berechtigte Zweifel geben. Zum Beispiel, wenn du nicht anerkennen würdest, dass du schuldig bist vor Gott, dann würde die Taufe keinen Sinn ergeben. Oder wenn du nicht glauben könntest, dass Jesus das Lamm Gottes geworden ist, das deine Schuld hinweggetragen hat, dann würde Taufe keinen Sinn machen. Wenn du auf deine eigene Gerechtigkeit vertrauen würdest, ich bin ein guter Mensch und wenn ich mal vor Gott stehe, dann kann ich schon vor ihm gerade stehen, dann würde die Taufe auch keinen Sinn machen. Oder wenn du sagen würdest, ich will zwar die Vergebung meiner Schuld, aber Jesus soll sich aus meinem Leben raushalten. Das wäre auch ein Grund, dich nicht zu taufen. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Da kann es einige Gründe geben. Nämlich der Grund, dass du kein Eigentum Jesu geworden bist, dass du deine Schuld nicht vor Jesus eingestanden hast und nicht im Glauben erfasst hast, er ist der, der meine Schuld getragen hat. Und ich wünschte dir, wenn das bei dir nicht der Fall ist, wenn du dich nie vor Gott gebeugt hast mit deiner Schuld, mit deiner Lebensschuld, ja, I did it my way, ich habe mein Leben geführt und jetzt will ich aber mein Leben Jesus anvertrauen. Ich wünschte dir, dass dieser Tag heute wäre. Es gibt nie einen besseren Tag, um das vor Jesus auszusprechen als heute. Gibt keinen besseren. Morgen ist die schlechtere Variante. Aber es gibt auch unberechtigte Zweifel. Und ich weiß aus den Gesprächen mit vielen Christen, nicht nur jungen Christen, Menschen, die sich aufgemacht haben, ihr Leben Jesus anvertraut haben, die zögern, sich taufen zu lassen, die zweifeln. Ich habe neulich wieder darüber nachgedacht, viele Zweifel von Christen sind letztlich Zweifel an sich selber. Man verzagt an sich selbst. Man denkt, ich habe meine Vorstellung von Christsein bisher nicht so umgesetzt, wie ich denke, dass ich müsste. Dass man sich so unvollkommen vorkommt. Viele Christen zweifeln, weil sie scheitern am eigenen Anspruch. Nicht am Anspruch Gottes, sondern am eigenen Anspruch. Viele Zweifel sind letztlich ein begrenztes Verständnis oder Zeichen für ein begrenztes Verständnis des Evangeliums. Denn wenn ich glauben darf, er ist der Sohn Gottes, der alles getan hat, um mich mit Gott zu versöhnen, dann setze ich meine ganze Hoffnung auf ihn. Aber wenn wir nicht in der Tiefe begreifen, was das Evangelium ist, diese freimachende Botschaft, dass er alles getan hat, und wenn ich mein Leben ihm anvertraue, dass er das Entscheidende tun wird in der Zukunft, werde ich immer wieder zweifeln. Glaube bedeutet nicht, alles zu verstehen. Glaube bedeutet nicht, alles erklären zu können. Glaube bedeutet nicht, alles zu beherrschen, sondern dem Herrn Jesus und seiner Liebe und seiner Treue und seinem Wort mehr zu glauben als mir und meinem Verstand und meinen Werken und meinen Möglichkeiten. Wenn er sagt, ich bin der Sohn Gottes, der der Welt Sünde hinweggetragen hat, dann darf ich genau darauf vertrauen. Es ist etwas Wunderbares, wenn du dein Leben Jesus geöffnet hast und du sagen kannst, jawohl, Jesus hat mir eine Schuld getragen und ich darf mit ihm versöhnt sein. Und dann darfst du ihm auch vertrauen, dass er dein Leben gestaltet. Doch ihr, die ihr euch taufen lasst, setzt euer Vertrauen nicht in die Tatsache, dass ich mich habe taufen lassen. Da ist zu viel Ich und mich drin. Sondern dass ihr ganze Hoffnung auf Jesus setzt. Von A bis Z, es ist Jesus alleine, dass er uns mit Geduld und Liebe trägt, auch in unserem Versagen. Ich meine, ich wünschte, es wäre anders, aber leider muss ich euch ankündigen, es wird Momente geben, wo ihr euer Versagen neu seht. Und vielleicht steigen dann Zweifel auf, dass ihr dann sagt, oh Mann, ich hätte mich besser nicht taufen lassen, denn schau, ich habe schon wieder versagt. Und dann schaust du wieder auf dich und dein Versagen und deine Möglichkeiten und nicht auf Jesus. Jesus zu glauben bedeutet, ihm zu vertrauen, auch gerade angesichts meines Versagens, dass ich weiß, ich lebe nicht von mir und meinen guten Werken, sondern ich lebe von der Treue Gottes und der Liebe Gottes, die er am Kreuz bewiesen hat. Manfred Siebald hat es in einem Lied mal sehr schön ausgedrückt, dass mein Glaube dass mein Glaube statt von dir nur von meinen starken Stunden lebt. Mancher ist nur stark im Glauben, solange er sich stark fühlt. Aber wisst ihr, unsere Beziehung mit Jesus hängt nicht ab von meinen starken Stunden, von meinen Sternstunden im Christsein, wo ich so richtig große Opfer brachte und mutig auf der Königstraße öffentlich gepredigt habe von Jesus. Nein, wir leben nicht von unseren starken Stunden, sondern wir leben einfach von Jesus. Und wenn wir zweifeln an uns selbst, an unserem Christsein, ob wir gut genug sind für die Taufe oder gut genug sind für den Himmel oder gut genug für Jesus, oder ob du zweifelst an Aussagen der Schrift, wenn vielleicht sogar die Naturwissenschaft dir manche Frage stellt, ob das sein kann, was in der Bibel steht, dann will ich immer wieder auf das eine zurückkommen. Ich will glauben an den Herrn, der sich für mich schlagen ließ. Ich will glauben mit leeren Händen und mit meinem überforderten und mit meinem überforderten Denken und Verstehen vor ihn treten und sagen, wer mich so liebt wie Jesus, Wer sein Leben so hingegeben hat für mich, der Heilige, für mich Sünder, dem kann ich mich anvertrauen. Für heute und die Ewigkeit. Und dann vertraue ich mich nicht einer Gemeinde an und ich vertraue mich nicht meinem Glauben an und ich vertraue nicht meinen Entscheidungen an, sondern ich vertraue mich Jesus an. Und dieser Jesus, der sich für uns hat schlagen lassen, der für uns das Opfer geworden ist, dem kann ich mich anvertrauen, auch mit allen Zweifeln an mir selbst und mit allen Fragen, die man vielleicht an Christus und sein Wort stellt. Wer mich so liebt, der ist vertrauenswürdig. Und ich wünsche euch Täuflingen und ich wünsche uns allen, ob wir es lange getauft sind oder noch nicht getauft sind, dass wir Menschen sind, die in diesem Glauben an Jesus feststehen. Lasst uns zusammen noch beten. Herr Jesus, danke dafür, dass alles auf dich ankommt. Nicht auf uns. Und Herr, ob wir jetzt heute getauft werden oder unser Leben dir anvertraut haben und noch nicht getauft sind oder ob wir schon 50 Jahre mit dir leben, wir haben nur eines, wir können nur unsere Hoffnung auf dich setzen. Du hast das gute Werk angefangen und nur du kannst es vollenden. Dass wir gerettet werden, ist ganz alleine dein Werk und dass wir bei dir bleiben, ist auch dein Werk. Ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen. Ich bitte dich, dass du die Täuflinge stärkst, auch wenn Momente auch kommen, wo sie an sich selber verzweifeln, wo sie ihre Schuld wieder sehen. Dann lass sie daran erinnert werden, wem sie glauben. Lass sie sagen, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Du kennst jeden, der noch nicht dein Eigentum ist, der noch sich vertraut, mit seiner Lebensführung oder auch mit seiner Gerechtigkeit. Danke, dass wir vor dir stehen dürfen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.